SRF 3.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons.
Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Massaker in Syrien, Rebellen sollen 190 Zivilisten ermordet haben, berichtet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Windeinbruch in Graubünden, ein Teil der Nord-Süd-Achse ist blockiert. Das Wetter, nur noch ab und zu Schauer mit Schnee bis etwa 1000 Meter, dazwischen sonnige Abschnitte bei 9 Grad. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Chemiewaffeninspektoren, sie besuchen unangemeldet Militäranlagen, zivile Industriebetriebe und Labors und haben das Recht, die Vernichtung von Chemiewaffen zu überwachen. Jetzt ist die unabhängige internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Frage direkt an Fredrik Steiger, wie begründet das Komitee die Auszeichnung?
Die Hauptbegründung lautete, die umfangreiche Tätigkeit der OPCW zur Vernichtung von Chemiewaffen weltweit. Und in der Tat ist diese Tätigkeit sehr umfassend. Es geht ja nicht nur um den Einsatz von C-Waffen, sondern auch um die Herstellung, die Lagerung, den Handel. Alles ist verboten. Und wenn man bedenkt, dass es noch bis vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten weltweit sehr, sehr große Bestände an chemischen Waffen gab, dann ist man doch in den letzten Jahren einen großen Schritt vorangekommen. Die Chemiewaffen sind zwar nicht weltweit bereits völlig vernichtet, aber doch zu einem guten Teil.
Und welches Zeichen soll mit der heutigen Auszeichnung gesetzt werden?
Ein mehrfaches. Zum einen, dass die Chemiewaffenabrüstung wichtig ist, dass Chemiewaffen nicht einfach eine normale Waffe sind, sondern eine illegitime, eine illegale und auch eine unmoralische Waffe. Das zweite Zeichen, jene Länder, es sind 7, die noch nicht beigetreten sind dem Chemiewaffenverbot, beispielsweise neben Syrien, Nordkorea, Ägypten, Israel oder Angola. Diese Länder sollen ebenfalls beitreten und dann sollen die beiden Länder mit den größten Beständen, die USA und Russland, schneller voranmachen mit der Vernichtung der Chemiewaffen. Sie sind zwar auf dem richtigen Weg, aber sie hinken dem Zeitplan hinterher.
Hat die heutige Auszeichnung etwas mit dem aktuellen Einsatz in Syrien zu tun?
Das spielte sicher eine Rolle, denn dieser Einsatz ist sowohl wichtig, dringlich und auch gefährlich. Und vor allem hat er die OPCW ins Scheinwerferlicht gerückt. Aber diese Organisation in Den Haag war ja vorher auch hinter den Kulissen schon sehr aktiv. Also in den letzten Jahren wurden etwa 80% der weltweiten Chemiewaffenbestände vernichtet. Das sind Zehntausende von Tonnen. Es wurden Tausende von Inspektionen durchgeführt. Also auch im Schatten der Schlagzeilen sozusagen hat diese Organisation, die OPCW, eine Erfolgsgeschichte aufzuzeichnen.
Bereits zweimal wurden Anti-Waffen-Organisationen ausgezeichnet, die Internationale Atomenergieagentur 2005 und 1997 die Anti-Landminen-Kampagne. Gibt es heute wegen des damaligen Friedensnobelpreises weniger Landminen auf der Welt?
Nicht nur wegen des Friedensnobelpreises, aber ich denke, der hat durchaus eine Rolle gespielt damit bei der Verringerung der Zahl der Bestände und vor allem auch der Einsätze von Landminen. Landminen galten noch bis vor wenigen Jahren als eine Waffe unter vielen. Sie sind aber eine sehr problematische Waffe, weil sich bei deren Einsatz nicht zwischen Zivilisten und Kombattanten, also Kämpfen, unterscheiden kann. Und die Landminen, die sind nun wirklich inzwischen weltweit geächtet und sie werden nur noch äußerst selten eingesetzt.
Und heißt das auch, wegen des Friedensnobelpreises wird es weltweit jetzt weniger Chemiewaffen geben?
Zumindest wird die Chemiewaffenvernichtung, die ja bereits im Gang ist, Syrien ist ein gutes Beispiel dafür, zumindest wird diese gefördert und im besten Fall hofft man natürlich, dass man in ein paar Jahren so weit ist, dass man wirklich die Welt als chemiewaffenfrei bezeichnen kann. Das ist die Hoffnung. Ob die Realität da Schritt hält, das ist nicht ganz klar, aber man ist im Moment in dem Bereich auf einem guten Weg.
Fredrik Steiger, vielen Dank für Ihre Information. In Italien könnte die Fluggesellschaft Alitalia möglicherweise noch heute flügellahm sein, sprich Konkurs gehen. Über mögliche Rettungsszenarien reden wir gleich nach den Nachrichten mit Angelique Welchli.
In Syrien haben Rebellen laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch ein Massaker verübt. Die Rebellen sollen im August 190 Zivilisten getötet haben. Außerdem hätten sie hunderte Menschen als Geiseln genommen, darunter auch viele Kinder, wie die Organisation in einem Bericht schreibt. Zum Massaker sei es während einer Rebellenoffensive in Dörfern der alawitischen Minderheit gekommen. In Frankreich bleibt das sogenannte Fracking verboten. Das hat der französische Verfassungsrat entschieden und damit die Beschwerde einer amerikanischen Energiefirma abgelehnt. Das Fracking ist eine Methode zur Erdöl- und Gasförderung. Dazu wird in tiefliegendes Schiefergestein gebohrt, anschließend werden Wasser oder Chemikalien ins Gestein gepresst. Die Methode ist wegen möglicher Umweltschäden stark umstritten. Das Verbot dieser Fördermethode diene dem Umweltschutz und damit dem Gemeinwohl, begründet der französische Verfassungsrat seine Entscheidung. Aus der Schweiz sind letztes Jahr so viele Leute ausgewandert wie zuletzt vor 20 Jahren. Laut dem Bundesamt für Statistik waren es knapp 104.000 Schweizer und Ausländer. Laut den neuesten Daten war die Auswanderungsquote im letzten Jahr bei den Ausländern überdurchschnittlich hoch. Die Wohnbevölkerung hat dennoch auf über 8 Millionen zugenommen, unter anderem, weil insgesamt mehr Leute in die Schweiz eingewandert als ausgewandert sind. Der Wintereinbruch hat im Alpenraum zu Problemen geführt. In Tirol fiel wegen umgestürzter Bäume in 22.000 Haushalten der Strom aus. Im bayerischen Garmisch-Partenkirchen löste der Schnee ein Verkehrschaos aus. Die Behörden forderten die Einwohner auf, zu Hause zu bleiben. Auch in der Schweiz fiel in der vergangenen Nacht Schnee bis in tiefe Lagen. Die Autobahn A13 zwischen Chur und Bellinzona wurde wegen des Schneefalls für den Schwerverkehr gesperrt. Außerdem fielen verschiedene Zugverbindungen der Rätischen Bahn aus. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.909 Punkten plus 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 23,23 gehandelt und der Dollar zu 90 Rappen 78. Das Wetter heute und morgen gibt es nur noch ab und zu Schauer mit Schnee ab etwa 1000 Metern. Dazwischen gibt es sonnige Abschnitte bei 9 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.
Info 3 Mittag.
Die Alitalia, die Kassen der italienischen Fluggesellschaft, sind leer. Man fragt sich, wie lange kann sich Alitalia noch in der Luft halten? Kommt es zu einem Grounding, wie bei der Swissair vor 12 Jahren? Massimo Agostini ist in Rom. Welche Fehler hat denn Alitalia gemacht, dass sie nun ebenfalls kurz vor dem Grounding steht?
Nun, Alitalia war 2008 schon einmal fast bankrott in einem patriotischen Akt und auf Geheiß von Silvio Berlusconi haben damals private Alitalia gerettet. Damit wurde verhindert, dass Alitalia von Air France gekauft wurde. Aus rein patriotischen Gründen wollte man das verhindern. Aber auch das neue private Aktionariat hat es nicht geschafft, Alitalia neu aufzustellen. Die Fluggesellschaft ist nach wie vor zu groß für den italienischen Markt. Es gibt sehr harte Konkurrenz durch EasyJet und Ryanair, aber auch die superschnellen Züge zwischen Rom und Mailand, die haben der Alitalia quasi die Paradestrecke weggenommen.
Nun heißt es, Italiens Post wolle Alitalia helfen. Wie denn?
Sie soll sich an der Aktienkapitalerhöhung, die heute vermutlich am Nachmittag beschlossen wird, von 300 Millionen mit 75 Millionen Euro beteiligen und so mithelfen, dass der Betrag zusammenkommt. Denn ab morgen, und diese Rettungsaktion, die ist sehr dringlich, ab morgen ist Alitalia bankrott und würde am Boden bleiben, weil sie kann kein Kerosin mehr kaufen.
Und warum ausgerechnet soll die italienische Post helfen?
Italiens Regierung will so wieder indirekt Einfluss nehmen auf die privatisierte Alitalia. Es wird befürchtet, dass falls Air France KLM, das ist die wichtigste Anteilseignerin derzeit von Alitalia, falls die Alitalia übernehmen würde, dann wird befürchtet, dass die Franzosen und Holländer die beiden italienischen Hubs Mailand und Rom weniger gut behandeln könnten, dass also die langen Linienflüge nicht mehr ab Rom geflogen werden, sondern über Paris geschlauft werden. Und das wäre ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort Rom. Das möchte die italienische Regierung verhindern. Dank des Engagements der italienischen Post würde also die Politik wieder mitreden.
Einschätzungen von Massimo Agostinis direkt aus Rom. Vielen Dank.
Info 3 Mittag.
Die SVP hat im Moment einiges zu tun. Einerseits setzt sich die Volkspartei gegen die 1:12-Initiative ein. Andererseits will sie keine teure Autobahnvignette. Vor allem aber kämpft die SVP für ihre Familieninitiative. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, sollen die gleichen Steuerabzüge machen können wie Mütter und Väter, die ihre Schützlinge in eine Kindertagesstätte oder in einen Hort geben. Nachdem der Bundesrat seine Nein-Position kundgetan hat, hat nun die SVP den Abstimmungskampf eröffnet. Max Ackermann zu den Argumenten der beiden Seiten.
Fair und gerecht soll das Steuersystem sein, da sind sich alle einig. Was aber fair und gerecht ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Eine Steuererleichterung für alle Familien,
fordert etwa die Berner SVP-Nationalrätin Nadia Pieren.
Nicht nur für diese Eltern, welche ihre Kinder extern geben zu betreuen und dies bezahlen, die können heute einen Steuerabzug machen. Alle anderen Familien, welche die Betreuung selber organisieren, die können keinen Steuerabzug machen und das ist unfair.
Überhaupt nicht, findet die grün-liberale Nationalrätin Diana Moser. Steuerabzüge für Zweiverdienerfamilien korrigierten bloß bestehende Ungerechtigkeiten.
Für junge Familien ist es so, dass die Herausforderungen für Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Schweiz extrem, die sind gross.
Wenn beide Elternteile arbeiten müssen oder wollen, lohne sich das nämlich kaum, der hohen Betreuungskosten und des progressiven Steuersystems wegen. Wer jetzt auch noch Steuervorteile abschaffe, fördere faktisch ein bestimmtes Familienmodell, das Konservative. Der Mann verdient das Geld, die Frau schaut zu den Kindern.
Es ist wirklich ein Anreiz, eine Belohnung fast, wenn man zu Hause bleibt. Und ich finde den Begriff Herdprämie sehr unschön. Und ich möchte ihn deshalb nicht verwenden, aber schlussendlich geht es natürlich in diese Richtung.
Unsinn, kontert Nadia Pieren. Die SVP-Politikerin leitet eine große private Kinderbetreuungsstätte. Gerade ihr könne man schlecht vorwerfen, sie zwinge Mütter zurück an den Herd.
Ich habe über 50 Krippenplätze neu geschaffen. Das soll mir mal einer nachmachen. Vor allem die Linken, die immer mehr Plätze fordern, aber keine Plätze wirklich dann hier konkret auch anbieten können.
Nicht nur Linke sind allerdings gegen die SVP-Familieninitiative. Auch die Mitteparteien und die Freisinnigen sowie die CVP-Frauen empfehlen ein Nein. Die Initiative widerspreche der Logik im Steuersystem, argumentiert FDP-Nationalrat Andrea Caroni. Abzüge könne man doch nur von etwas machen, das zuvor verdient worden sei.
Wer ein Einkommen außer Haus erwirbt, muss es versteuern, darf abziehen. Wer keines erwirbt, weil er zu Hause selber für sich und die Kinder schaut, hat keine Steuern zu zahlen, also kann er nichts abziehen.
Allerdings gewähren bereits heute 4 Kantone Steuerabzüge für Familien, die ihre Kinder selber betreuen. Also auch was logisch ist im Steuersystem, ist Ansichtssache.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus im Netz, srf.ch. Mein Name, Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.